Balu Hörspielmuseum.
Struppi ist nach Berlin gekommen, um seinen Koffer mit Spargel zu holen, dem er seinem Freund Tobi zur Aufbewahrung gab. Doch nun sind der Koffer und Tobi verschwunden. Bei seinen Nachforschungen helfen ihm der Mechaniker Chip Jesper und der Librianer Dewey. Mit seinem alten Freund Joachim gelingt es ihm schließlich, Tobi in einer Art Gefängnis in einem unfertigen Neubau zu finden.
Herzlich willkommen zur 12. Folge unserer mehrteiligen Funknovelle auf der Suche nach Tobi. Und es spricht das Team der Tonboutique und wir wünschen gute Unterhaltung. Aus deinen dunklen Augen starrte Tobi mich an, als wäre ich eine Fata Morgana. Auch ich war nicht in der Lage, ein Wort herauszubringen. Wie geht es dir?
Ich glaube, sie haben mich vergessen. Seit Sonntag war keiner hier.
Wer war hier?
Lolo und Baxter. Sie waren nicht hier.
Hat er dich rübergebracht?
Ja.
Und du bist freiwillig mitgegangen?
Ja. Wegen der Polizei. Die haben mich doch gesucht.
Sie glauben, du hättest deine Tante ermordet. Wir sollten ihn jedenfalls erstmal hier wegbringen.
Nein, es ist schon okay. Lass mich einfach hier. Es wird sonst alles nur schlimmer. Du warst mein bester Freund. Mein allerbester Freund.
Ich bin dein Freund, Tobi, sonst wären wir nicht hier. Also wer nimmt dich jetzt mit?
Nein, das möchte ich nicht. Dann muss ich in den Knast.
Wegen deiner Tante?
Nein, wegen Javier. Ich habe ihn getötet.
Ach, so ein Unsinn. Du kannst keiner Fliege was zu leiden tun, also komm. Ich glaube, er ist nackt unter der Decke. Damit ging Joachim zum Bett, schlug die Decke um Tobi und hob ihn aus dem Bett. Also ich trage ihn jetzt runter zum Wagen. Die Decke ist dünn. Der Kerl kann ruhig mal einen Moment frieren. Es wirkt, als hätte er tagelang nichts gegessen. Ich sah mich im Gefängnis um. Hier gab es keinen einzigen Fetzen Papier und wohl auch nichts zu essen und zu trinken. Allerdings lagen auf dem Boden Zigaretten und ein dünnes Zündholzbriefchen, das jemand beklebt und dann bestempelt hatte. Es sollte wohl als Werbung dienen. Café Thomas, Schönhauser Allee. Ich steckte es ein. Joachim hatte Tobi schnell nach unten getragen und stellte ihn dann ab. Ich hatte Angst, er könnte jeden Augenblick umfallen. Also ich hol jetzt mal den Wagen. Tobi, du hast doch gesagt, Lolo hat dich hergebracht. Wer hat denn all die Tage auf dich aufgepasst?
Niemand hat auf mich aufgepasst.
Aber Lolo...
Lolo hat mir hier eine Wohnung versagt. Aber am Sonntag kam Baxter zu mir und sagte, man würde die Häuser durchsuchen und sie würden mich verstecken.
Aber dann bist du in eine Art Gefängniszelle gebracht worden. Hast du eine Ahnung, warum?
Ja, es hatte wohl mit dir zu tun. Du warst in meiner Wohnung und hast in der Pizzo Fragen gestellt.
Tobi schwankte hin und her und ich hielt es für ratsam, ihn festzuhalten. Doch er schob meine Hand weg.
Wieso hast du rumgefragt?
Ich hatte meinen Koffer gesucht und war nicht auf die Idee gekommen, dass er irgendwo deponiert sein könnte. Und außerdem scheint die Sache mit deiner Tante und diesem Kostner ein ziemlich linkes Ding zu sein. Dann hatte ich die perfekte Idee. Komm, Tobi, wir brauchen Kleidung. Komm mit. Rasch rannte ich zum Hauseingang und erspähte nach kurzem Suchen die Klingel zu Javiers Wohnung. Mehrfach und kräftig drückte ich auf den Knopf. Zu meiner vollkommenen Überraschung ging der Türsummer. Vielleicht erwartete der Wohnungsbesitzer sein Geschmusi. Gemeinsam mit Tobi stieg ich die Treppe zu jener Wohnung hoch, die eigentlich Javier gehörte. Tobi lief langsam voran. Er war wohl noch nie hier gewesen. Als Marcel uns sah, stand er für einen Augenblick mit offenem Mund in der Tür, dann versuchte er diese rasch zu schließen, doch ich war schneller und schubste ihn zur Seite. Das war also das Geheimnis. Die Klingel von Javiers Wohnung und die der Nachbarwohnung waren nebeneinander angebracht und Marcel stand im Türrahmen der Nachbarwohnung. Marcel, das ist aber fein, dass du zu Hause bist. Ich möchte dich um deine Hilfe bitten. Damit schob ich meinen Begleiter in die Wohnung. Marcel schloss schnell hinter uns die Tür.
Er hat ja nur eine Decke.
Wir haben ihn aus einer Art Gefängnis befreit und nun bauen wir Kleidung für ihn. Tobi, dort ist das Schlafzimmer, da wirst du schon was finden. Für DDR-Verhältnisse war der Raum elegant eingerichtet. Es gab eine weiße lange Schrankwand mit Nussbaum-Nachbildung für Türen und Schubladen, einen niedrigen Couchtisch aus Plastik und Hängeglasleuchten darüber. Die Sitzecke war aus schwarzem Kunstleder. Auf dem Boden gelbliche Felle, die aussahen, als hätte man sie aus einer Teddybärenfabrik geholt. Ich nahm auf dem Sofa Platz. Auf dem Couchtisch stand ein Glas. Ich roch dran. Wodka. Ich trank zwei große Schlucke. Marcel erschien im Türrahmen des Wohnzimmers.
Was soll das alles?
Ordnung, Marcel. Ich fange an, Ordnung zu machen. Ich blickte zu Marcel, der immer noch am Türrahmen stand. Er wirkte blass und sein Blick hatte etwas von einem Knaben, den man beim Stehlen ertappt hat. Marcel, sagst du mir bitte, wen du jetzt erwartet hast?
Das geht dich nichts an. Du kommst zu meiner Wohnung?
Laut der Klingelanlage wohnt hier niemand und die Wohnung von deinem Bruder ist nebenan, also kann das hier nicht deine Wohnung sein. Ich machte es mir auf dem Sofa gemütlich und legte meine Beine auf den Couchtisch. Als ich von Janis Joplin diesen Titel hörte, Freedom is another word for nothing left loose, da hatte ich mich oft gefragt, was das für ein Gefühl war. Nun, jetzt kannte ich es. Und gleichzeitig fehlten mir die Worte, es zu beschreiben. Ich war vollkommen frei von Angst. So vollkommen selbstsicher wie noch nie. Marcel, setz dich doch. Wir werden jetzt warten, bis dein Besuch kommt. Also jedenfalls die Person, die du eigentlich erwartet hast. Marcel stand aber weiter unbeweglich am Pfeiler und ich schloss für einen Augenblick die Augen. Im nächsten Augenblick jedoch erschien Tobi mit einem roten Pullover und einer hellblauen Trainingshose eingekleidet. Du brauchst noch Schuhe, Socken, Jacke. Wie auf Befehl kehrte Tobi wieder um. Ich genehmigte mir noch einen Schluck vom Wodka und schaute dann wieder zu Marcel. Dieser hatte mich ja schon mittags nicht in seine Wohnung mitnehmen wollen. Aber warum? Weil er davon ausging, dass eine bestimmte Person kommen würde. Doch wer war diese Person, die das von ihm verlangte, dass er niemand mitbrachte?
Was soll der Mist, dass der Javiers Kleiderschrank plündert? Ohne vernünftige Papiere kommt er sowieso hier nicht raus.
Meinst du damit diese Wohnung hier oder meinst du die DDR?
Ihr werdet gewaltigen Ärger kriegen.
Wie zur Bestätigung klingelt es. Marcel verließ seinen Standplatz an der Wohnzimmertür und drückte auf den Türöffner. Tobi erschien. Er trug jetzt rote Socken, weiße Slipper und eine dünne Jacke. Vom Treppenhaus her waren gemächliche Schritte zu hören. Die Person, die jetzt die Treppe raufkam, schien es nicht eilig zu haben.
Das war wieder mal ein Tag. Ich hoffe, du hast dir nicht extra Mühe mit dem Essen gemacht. Vielleicht noch ein Gurkensalat und dann ein Wein. Tja, daraus wird wohl nichts werden. Wir haben Gäste.
Oh, guten Abend, Herr Doktor. Ich hoffe, Dewey geht es gut.
Oh, natürlich. Ich wusste gar nicht, dass Sie Marcel kennen.
Oh, gestatten Sie mir bitte eine Frage. Es steht kein Name an der Klingel. Ist das hier Ihre Wohnung?
Oh ja, ich will nicht immer bis nach Grünau rausfahren.
Ich nehme an, dass Sie dort ein Haus haben. Ich habe eigentlich nur noch eine Fachfrage an Sie, Herr Doktor. Es geht um Ihren Nachbarn Javier. Wissen Sie zufällig, ob dieser eine Herzmuskelschwäche hatte?
Wieso fragen Sie das? Es ist manchmal gefährlich, Detektiv zu spielen. Tote sollte man ruhen lassen.
Herr Doktor, Sie hatten einen anstrengenden Tag. Sicherlich haben Sie auch nicht mit Besuch gerechnet. Komm, Tobi, lassen wir die Herrschaften alle. Auf Wiedersehen. Ich scheuche Tobi die Treppe runter und nach draußen.
Wer war eigentlich dieser Mann?
Der Kerl ist Arzt, der arbeitet in der Charité. Ich habe ihn dort heute Morgen gesehen, als ich einen Freund besuchte.
Aber das ist ja ein merkwürdiger Zufall.
Tobi, ich glaube, das ist kein Zufall.
Woher wusstet ihr eigentlich, wo man mich finden konnte?
Ich war vor einigen Stunden mit einem Herrn hier und der hatte einen Schatten. Nein, das war ja Quatsch. Als wir Tobi gefunden hatten, waren Hölzer vor den Fenstern gewesen. Herbert konnte keinen Schatten wahrgenommen haben. Wer wusste denn alles, dass du hier warst?
Außer Baxter, keine Ahnung. Kennst du sie?
Oh ja, ich musste halt nackt mit ihr Motorrad fahren.
Sie ist so ein geiles Weib.
Das Weib gehört in eine Anstalt. Sie wollte den armen Chat sogar vom Dach stoßen.
Welchen Feld?
Es ist ein Typ mit rotbraunen Haaren und der hat einen Job bei der Werkstatt von Pierce.
Und der verkehrt in Bellamy.
Ja, das stimmt. Und ich finde ihn niedlich.
Niedlich? Weißt du nicht, dass er der Sohn von Kostner ist?
Aber nein, er hat mir ja neulich seine Lebensgeschichte.
Die Leute, wo er lebt, sind sozusagen seine Pflegefamilie. Aber sein Erzeuger, ist Kostner, frage Lulu.
Kostner ist also bei der US-Armee und ein Mafiosi.
Eben nicht. Das hat mich ja genau in meine Lage gebracht. Zugegeben, ich bin ein bisschen doof, aber Kostner arbeitet für die andere Seite. Im Außenwirtschaftshandel vom Ostblock. Wenn Tante Edeltraut das vorher gesnackelt hätte...
Hätte ihr keiner einen Campingkocher und das Bett gestellt. Warst du eigentlich traurig, als deine Tante starb?
Ich habe bei Giro 2 Lokalrunden gegeben. Ich habe Geld geerbt, einen tollen Wagen, ein Haus im Allgäu. Deshalb glaubt die Kripo ja auch, ich hätte da meine Finger im Spiel.
Und?
Der Kriminalpolizei kann ich das nicht erklären. Aber wir waren auch sexuell im Team. Wir kamen gut zusammen.
Bis ein gewisser Javier ins Leben von Tantchen trat.
Also erst einmal war Javier toll. Er konnte toll schreiben und toll nähen. Du hättest mal seinen Anzug sehen müssen.
Ich habe ihn getragen auf der Beerdigung von deiner Tante.
Du warst auf der Beerdigung?
Endlich kam der Wagen von Joachim übers Gelände gehoppelt. Schon hielt er an und eröffnete die Schiebetür.
Wieso hattet ihr euch verdrückt?
Tobi braucht noch was zum Anziehen. So, Tobi, du steckst hinten ein und ich nehme neben Joachim Platz.
Du riechst nach Snaps?
Sag mal, Joa, kennst du eigentlich Tobi? Langsam wendete Joa den Wagen und fuhr auf die Linienallee zurück, in Richtung Alexanderplatz. Er schien meine Frage überhört zu haben. Ich fragte dich was. Kennst du eigentlich Tobi? Joachim schwieg. Als die Straßenecke Dimitrovstraße in Sicht kam, schaltete Joa den linken Blinker ein und fuhr dann nach Süden in die Berserinstraße. Der Weg führte zur Oberwurmbrücke. Hier gab es zwar einen Grenzübergang, aber nur für Fußgänger. Doch im nächsten Moment bog er in eine schräge Straße ab, die wieder nach Norden führte, fuhr ein Stück die Karl-Marx-Allee entlang und steuerte dann über die Friedenstraße wieder zurück nach Norden. Dann wieder nach links auf die Hans-Beimler-Straße. Im nächsten Moment waren wir an einem Platz mit einem riesigen Gebäude, der Volksbühne. Hatte der liebe Joa etwa vor, uns bei dieser Korsofahrt ein bisschen zu verschaukeln? Nun, da war er bei mir an den Falschen geraten. Joa, seit meinem 10. Lebensjahr liebe ich es, die Karte von Ostberlin zu studieren. Was hältst du davon, dass du uns jetzt zur Schumannstraße fährst? Ins Theater? Nein, ich möchte zur Charité, Zugang Unterbaumstraße. Ist denn Tobi krank? Nein, ich habe da nur eine... Lebensversicherung. Eine Lebensversicherung? Ja, ich habe genau wie du meine kleinen Geheimnisse. Ich habe Geheimnisse? Oh ja, du hast einen Wagen, mit dem man perfekt über die Grenze kommt. Wie hast du mich denn vorhin reingeschmuggelt? Das hier ist eine Art Diplomatenwagen. Und wieso fährst du da nicht über den Checkpoint Charlie damit?
Mit dem Rostenwagen, du spinnst wohl.
Joa fuhr jetzt relativ langsam. Die Beleuchtung hier war grauenhaft. Überall, wo moderne Bauten errichtet waren, existierten elektrische Lampen, doch die Nebenstraßen wirkten wie schwarze Löcher. An jeder Straßenkreuzung muss man damit rechnen, dass Fahrzeuge aus dem Dunkel geschossen kamen. Obwohl in der Innenstadt nur wenige Fahrzeuge unterwegs waren, galt es vorsichtig zu sein. Viele Wagenlenker hatten wohl ein gutes Verhältnis zum Schnaps. Doch am schlimmsten war diese verdammte Tram. Kaum fuhr sie ein Stück, bremste sie gleich wieder, um ein paar Fahrgäste auszuspeien oder aus dem Dunkel an irgendwelchen Haltestellen irgendwelche Leute aufzunehmen. So zuckelten wir fast 20 Minuten durch Ost-Berlin bis zur Charité.
Soll ich mitkommen?
Nein, pass mal lieber auf Tobi auf. Es dauert auch nicht lange. Damit kletterte ich aus dem Wagen und suchte mir einen Seitenweg aus, um unbehelligt zur Station 8 zu kommen. Krankenhäuser waren Orte, die in Ost und West gleich funktionierten. Eine der Regeln bestand darin, dass Patienten zwar morgens in aller Frühe geweckt und gewaschen wurden, doch zwischen dem sehr frühen Abendbrot gegen 18 Uhr und der Frühschicht wurde das Haus auf Sparflamme gefahren. Und das war offensichtlich auch in der Hauptstadt der DDR so. Nun, ich kannte ja den Weg und die Lage des Schwesternzimmers. Die Flure von der Station 8 waren spärlich beleuchtet und die Tür des Schwesternzimmers sogar geschlossen. Schade, dass kein Kittel herumlag. Mit meiner Fransenjacke konnte ich unmöglich als Pfleger oder Arzt durchgehen. Nun, das ließ sich jetzt nicht mehr ändern. Ich musste ja ohnehin nur bis zum Ende des Flurs. Die letzte Tür war Dewis Krankenzimmer. Meine Schuhe waren fast lautlos und genauso öffnete ich die Tür zum Mehrbettzimmer. Drinnen war es dunkel, doch von außen drang einiges Licht herein und ich schlich zu dem Bett, wo Dewey liegen musste. Doch der Mensch in dem Bett war weiß, nicht schwarz. Verwirrt sah ich mich um. Hatte ich das Zimmer verwechselt oder das Bett?
Psst.
Ja?
Hast du Geld?
Festgeld, ja, aber nicht viel.
10 Mark sind in Ordnung.
Ja, hier.
Keine Bange. Ich behunse dich nicht. Ich war heute Mittag beim Röntgen. Deshalb weiß ich, wo der Schwarze ist. Den hat der Dr. Bernhard in eins von den Eulenhäusern schaffen lassen. Die sind jetzt alle leer. Bloß alter Plunder drin.
Da sind mehrere Häuser.
Der Doktor hat da ein Büro und da sind auch Zimmer für besondere Fälle. Da war früher der Hörsaal drin. Das findest du ganz bestimmt. Einfach hier hinter dem Haus lang und dann nächstes Haus nach rechts.
Ich wiederholte die Wegbeschreibung und verließ dann äußerst leise das Krankenzimmer. Auf dem Flur war wieder keine Menschenseele zu sehen. Dafür hörte man aber deutlich den Wasserschall eines Wasserkastens. Ich beeilte mich, zum Ausgang zu kommen. Im Schutz der Dunkelheit bahnte ich mir meinen Weg. Den Pfad, den mir der Alte beschrieben hatte, stellte sich als überwuchert heraus. Trotzdem lief ich halb stolpernd weiter. In der Ferne hatte ich ein einzelnes Licht gesehen. Es stammte von einer Laterne, die über dem Eingang hing. Nur die alte Doppeltür schimmerte matt rotbraun im Licht. Der Rest des Hauses wirkte schwarz. Ich hielt es für klug, das Haus erst einmal zu umrunden und hatte Glück. An der Rückseite entdeckte ich 2 spärlich erleuchtete Fenster. Der eine Raum schien ein Arbeitszimmer zu sein, der andere Raum daneben war ein Krankenzimmer. Auch hier brannte eine schwache Lampe. Deutlich konnte ich die dunkle Person im Bett sehen. Das musste Dewey sein. Doch wie sollte ich an ihn herankommen? Es gab nur eine Möglichkeit, Angriff. Ich lief zur Eingangstür zurück und entdeckte dort nach einigem Suchen eine Klingel. Und ich klingelte. Lange. Und ich wartete. Lange. Dann hörte ich Schritte und knarrend öffnete sich ein Türflügel. Ein junger, blonder Typ mit schmalem Gesicht musterte mich.
Was willst du?
Der Kollege Chefarzt schickt mich. Es geht um einen Patienten. Wir brauchen eine Auskunft von ihm.
Weißt du, wie spät das jetzt ist?
Ich kann nichts machen, die Genossen von der K stellen Fragen. Und das ist ja für uns alle nicht sehr vorteilhaft. Damit ging ich langsam an ihm vorbei ins Haus. Er schloss die Tür und lief dann hinter mir her.
Aber der Patient, der schläft jetzt sicher.
Dann müssen wir ihn wecken, es geht um seinen Kraftwagen. Es ist wohl sinnvoll, wenn das Ding verschwindet, bevor die Leute von der K das Ding haben.
Ah, wieso?
Weil der Kollege Chefarzt was mit dem Unfall zu tun hat. Wortlos ging der Pfleger an mir vorbei und öffnete dann eine Tür. Deutlich sah ich Dewey im Bett liegen. Und ein Glück, er schlief nicht. Mein Herz pochte. Hoffentlich sagte Dewey jetzt nichts Dummes und nannte mich vielleicht noch Struppi.
Guten Tag, mein Herr. Wir haben eben mit dem Kollegen von der Volkspolizei gesprochen und wir haben noch ein paar Fragen zu klären wegen Ihrem Kraftfahrzeug.
Kaum war ich eingetreten, versuchte ich die Tür zu schließen, aber der Pfleger drückte seinen Arm dagegen.
Vor mir brauchst du keine Geheimnisse zu haben.
Ich wandte mich wieder an Dewey. Sie sind mit einem diplomatischen Kraftfahrzeug in die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik eingereist, jawohl?
Ich habe einen weißen Mercedes und ich bin damit eingereist, das ist richtig. Der Papier liegen im Wagen.
Und wo finden wir das Kraftfahrzeug?
Hey, ich kenne die Straße nicht den Namen nach, aber es ist eine Nebenstraße von der Schönhauser Allee. Keine kleine Straße.
Da im Unfall ist eine Dimitrovstraße passiert.
Nee, da wo der S-Bahn fährt, auf der linken Seite.
Gut, dann werde ich das den Genossen der Volkspolizei mitteilen. Damit wünsche ich Ihnen noch eine gute Nachtruhe. Damit legte ich meine Hand vor die Stirn, nickte und verließ den Raum. Der Krankenpfleger schloss hinter mir die Tür.
Hast du vielleicht einen Job bei der DEFA, Junge? Du warst ja viel zu gut. Zeig mir mal deinen Dienstausweis. Du hast doch nicht einen.
Den Ausweis habe ich gerade nicht dabei.
Also wenn du den ja ausweisen kannst.
Ich kann mich ausweisen, aber es wird dir nicht gefallen. Damit zog ich den Militärführerschein aus der Tasche. Der Krankenpfleger musterte das kleine Kärtchen wie ein Wunder.
Das ist ein Ausweis vom Militär. Bist du Amerikaner?
Und was soll deiner Meinung jetzt mit dir machen? Wir könnten wilden, schwulen, hemmungslosen Sex.
Ja, schon gut, schieb mal ab. Ah, sehr vorsichtig.
Damit öffnete er die Eingangstür und ich taumelte nach draußen. Mein erster Gedanke war bloß fort, doch ich musste Dewey doch zeigen, dass ich heil und gesund wieder draußen war. Also schlich ich nochmal zu seinem Fenster und winkte kurz. Und er winkte schwach zurück. Auf meinem Rückweg zur Straße spukten Ideen in meinem Kopf. Ich fragte mich, ob es ratsam war, Dewey hier allein zu lassen. Vielleicht sollte ich Kontakt mit seiner Botschaft aufnehmen. Andererseits war er in einem Krankenhaus in West-Berlin genauso sicher oder unsicher wie in Ost-Berlin. Der Krankenpfleger würde bestimmt meinen Besuch nicht verraten. Über einen Seitenweg kam ich wieder zur Straße. Aber ich sah mich nach allen Richtungen um. Das war unmöglich, das konnte nicht sein. Ganz sicher war ich an der richtigen Stelle. Hier genau hatte der VW-Bus von Joachim geparkt. Und nun war das verdammte Ding nicht mehr da. Sollte Joachim wirklich Tobi entführt haben? Ich lief ein Stück, als neben mir eine Straßenbahn zum Stehen kam. Die 70, ein Rico-Wagen. Trotz der späten Stunde war der Wagen proppevoll. Ich zwängte mich hinein und fuhr bis zur Ecke Dimitrovstraße und Schönhauser Allee. Dann suchte ich fast eine Dreiviertelstunde nach dem weißen Mercedes. Und ich hatte Erfolg. Schnell stieg ich ein und hatte Mühe, den Schaltwagen halbwegs ordentlich zum Checkpoint Charlie zu bringen. Noch immer hatte der junge Grenzerdienst, der mich bereits vorhin abgefertigt hatte.
Du bist doch nicht vor mit deinem älteren Herrn eingereist?
Ja, und jetzt überführe ich den Mercedes nach West-Berlin.
Es ist ein Diplomatenwagen.
Ja, und hier sind die Papiere dafür.
Wo sind denn deine Einreisedokumente?
Ja, du weißt doch, dass ich vorhin eingereist bin, oder? Hier ist doch der Stempel.
Und da ist ein Ausreisestempel.
Mich hat vorhin ein Russe mitgenommen. Der ist mit mir über die Invalidenstraße gefahren. Den hat mir einfach durchgewunken.
Meine Fresse, du scheinst ja Kontakte zu haben.
Ja, aber jetzt ist der Russe besoffen. Und die wollen den Daimler beim Generalkonsulat wiederhaben. Der Mann, dem der Wagen gehört, liegt nämlich in der Charité.
Das klingt nach viel Papierkrieg.
Oder aber...
Steig ein und fahr rüber.
In der Motzstraße entdeckte ich Chets Wagen und stellte den weißen Mercedes direkt neben einem Parkverbotsschild ab. Schon marschierte ich hinüber zum Bellamy und klingelte. Es war Gero, der wieder persönlich öffnete.
Schön, dass man dich mal wieder sieht.
Das kannst du laut sagen. Sag mal, ist der Amerikaner hier, Chet?
Ja, aber er ist du verstehst.
Gut. Sag mal, kann bei dir auch was essen?
Ich kann dir was warm machen. Einen Hotdog oder eine Suppe.
Am besten beides. Ich habe seit Ewigkeit nichts mehr gegessen. Also mal sehen, wie viel Geld.
Du musst hier nichts bezahlen. Das weißt du doch.
Sag mal, Gero, ich habe da mal eine Frage. Du erinnerst dich doch noch an diesen glatzen Mann, der einen Boy für einen Job wollte.
Ja?
Ich habe aus anderer Quelle gehört, dass der Job geschoben sein soll.
Tja, also normalerweise verkehrt der hier nicht, sondern im Tabasco oder im Pinocchio.
Schon hantierte Gero mit einer Fertigsuppe und schob sie dann in den Umluftofen. Die heiße Suppe, die ich dann 10 Minuten später löffelte, weckte wieder meine Lebensgeister. Sag mal, Gero, hat Kostner eigentlich einen Sohn?
Nicht solche Namen hier im Land.
Hat er oder hat er nicht?
Nein, natürlich nicht.
Ich hatte gerade meinen Hotdog vertilgt, als sich der rotbraune Haarschopf von Chet zeigte. Ich schaute bewusst in eine andere Richtung. Es war viel zu klar und deutlich, wo Chet gerade gewesen war. Aber ich nahm mir vor, das zu ignorieren. Ihr kam direkt auf mich zu.
Ein Glück bist du da. Ich war schon halb verrückt vor Angst. Gero, wir möchten 2 Soft Drinks. So weit kommt es noch. Nee, du kriegst deine Cola und Struppi kriegt ihren schönen Sekt. Du scheinst hier sehr bekannt zu sein.
Und über dich hört man ja auch so manches. Chet, es gibt Leute, die sagen, dass du der Sohn von Kostner bist. Ist da was dran?
Nein. Es war nur so, als ich beim ersten Mal hier war, da habe ich geklingelt und niemand machte auf. Und dann habe ich gewartet und eine Männergruppe kam, klingelt und sofort wurde aufgemacht. Also bin ich mit reingegangen. Und als man mich später fragte, sagte ich, ich würde dazugehören.
Gero muss doch Kostner gefragt haben.
Nein, Kostner hatte sich nur kurz umgeschaut und ist gleich wieder raus. Und als mich der Bartender fragte, warum ich nicht aufgehen wollte, da habe ich gesagt, dass ich nicht wie mein Vater bin. Den Schluss, dass Kostner mein Vater ist, den hat der Barmann schon allein gemacht.
Dann noch was. Sagt dir der Name Joachim was?
Natürlich kenne ich diesen Joachim. Er ist dauernd in der Szene, ist Musiker und wohl Russe.
Und du irrst dich nicht?
Ich irre mich nicht. Er besorgt auch Boys für ein schwules Bordell in Wilmersdorf. Jungs aus Ost-Berlin.
Sag mal, wo habe ich denn jetzt wieder dieses Foto? Also hier, das ist Tobi.
Ich weiß, dass du ihn suchst.
Das ist nicht meine Frage. Ich meine, hast du vielleicht mal Joachim und Tobi zusammen gesehen?
Nein.
Und du sagst, Joachim liefert Boys. Und du?
Ich? Wieso?
Na, ich meine, du hast mich immerhin mit einer Profi-Ausstellung fotografiert. Und ich hatte das Gefühl, nicht nur für den eigenen Bedarf.
Ich kenne bloß ein paar Typen, die kaufen Nacktfotos.
Und was für Typen?
Typen eben, die beim Militär arbeiten. Die schicken die Fotos mit Militärpost in die USA.
Chat, ich hab dich gern. Also erzähl mir bitte keine Märchen.
Es ist kein Märchen. Was machst du eigentlich morgen?
Wieso?
Ich hab 2 Tage frei.
Na, mal sehen.
Es ist schon spät. Soll ich dich noch nach Spandau fahren?
Nein, nein, es ist lieb gemeint. Aber ich wollte noch ein bisschen bleiben. Das war natürlich gelogen. Ich war hundemüde und total fertig. Aber ich hatte nicht vor, nach Spandau zu fahren, sondern Dewey's schicke Wohnung zu nutzen. So trottete ich dann 10 Minuten, nachdem Chet das Bellamy verlassen hatte, ebenfalls heimwärts. Während ein dicker Wasserstrahl den Badeschaum aufquellen ließ, war ich schon wieder in meinem Element als Sherlock Holmes. Die Verbindung zwischen dem Charité-Doktor und Marcel war doch bemerkenswert. Von der Wohnung des Doktors musste man einen perfekten Blick zu Tobis Gefängnis haben. Und der Doktor hat es aus irgendeinem Grund vorgezogen, in einem halbfertigen Neubaugebiet anonym zu wohnen. Wenn aber die Krimis im DDR-Fernsehen halbwegs realistisch waren, so war auch dort eine umgehende polizeiliche Anmeldung Pflicht. Mit anderen Worten, der Doktor wurde von einflussreichen Leuten gedeckt. Ich versank im Schaum und grübelte. Was hatten wir denn bis jetzt? Da wäre es einmal Edeltraut, die wohl sehr gut von den Einnahmen ihrer Groschenromane lebte. Doch die Möbel in der Spandauer Wohnung waren keineswegs hochmodern, sondern ungefähr 10 Jahre alt. Den Maserati indes hatte sie vor etwas über einem Jahr gekauft. Zu derselben Zeit musste Javert in das Leben der Tante getreten sein und damit die große Wende. Sie lebte wohl fortan in dem Haus der Piepschuh und kümmerte sich wohl auch um deren Konten. Die freizügigen Fotos, die sie mit Tobi zeigten, konnte Javert gemacht haben. Vielleicht hatte die Tante auch mehr oder minder aktiv in der Piepschuh mitgearbeitet. Bis jetzt war nicht klar, ob ihr der Reichtum wirklich gehörte oder ob sie nur wie ein Drache darauf aufpasste. Immerhin war sie hervorragend versichert, ebenso Tobi. Dann gab es noch Kostner und seinen Spießgesellen Lolo. Kostner saß bei den Alliierten offenbar an einer Schlüsselposition. Ob Kostner die Sexpartys für sich veranstaltete oder als Geschenk für seine Geschäftspartner? Dafür sprachen meine bruchstückhaften Erinnerungen. Marcel war nach West-Berlin gekommen, um Javert zu suchen. Und Tobi war durch Lolo nach Ost-Berlin gekommen, nachdem Tobi glaubte, die Polizei würde ihn für den Tod der Tante verantwortlich machen. Doch wer war der echte Mörder der Tante? Dazu muss es ein Motiv geben. Hatte vielleicht die Tante entdeckt, dass sie für etwas benutzt wurde? All diese Leute mussten in einem Netzwerk zusammenhängen. Und wer auffällig oder neugierig wurde, dem wurde genau gezeigt, wer hier die Musik spielte. Das war wohl der Grund, warum man Chet und Dewey angegriffen hatte. Der Doktor musste auch etwas damit zu tun haben. Er hatte schließlich Dewey an einen sehr speziellen Ort verlegt. Ich stieg wieder aus dem Wasser und machte es mir auf dem Bett mit einer Flasche Whisky gemütlich. Wo mich jedoch nach dem ersten Whisky bereits der Schlaf übermannte. Ich schlief recht lange, badete nochmals und machte mir dann aus mehreren Fertiggerichten ein schmackhaftes Brunch. Danach durchsuchte ich den Safe und fand 2 selbstklebende CC-Schilder für meinen Maserati. Danach wanderte ich zur Mozzstraße und suchte für den Mercedes einen vernünftigen Parkplatz. Als ich zum U-Bahnhof lief, setzte ein kräftiger Regenschauer ein. Und als ich entspannter aus dem Bus stieg, regnete es noch immer. Das war zwar dumm, weil ich keinen Schirm hatte, aber bei schönem Wetter wäre mir sonst vielleicht der Transporter nicht aufgefallen, der so geschickt weiter hinten in der Straße geparkt war. So geschickt, dass man die ganze Straße übersehen konnte, doch der Regen vereitelte den Plan. Die Scheibenwischer waren nicht eingeschaltet und so konnte die Person im Wagen nur wenig sehen. Es sei denn, sie hatte es vorgezogen, bereits in der Wohnung zu warten. Ich war also sichtlich nervös, als ich zum Haus rannte und dann eilig die Treppe hinaufstieg. Als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, musste ich mir Mühe geben, ruhig zu bleiben. Zu meiner Überraschung war die Wohnungstür abgeschlossen. Ich betrat die Wohnung und versuchte, sie schnell und geschickt zu durchsuchen. Es gab keinerlei Spuren, dass Joachim hier etwas untersucht haben könnte. Lediglich in dem kleinen Büro hinter dem Spiegel bemerkte ich eine Lücke im Regal. Nach meiner Erinnerung hatte da ein Romanmanuskript gelegen. Rasch durchsuchte ich Tobis Kleiderschrank. So langsam ging der Vorrat an halbwegs tragbaren Sachen zur Neige. Es gab nur bunte Polohemden mit Palmenmotiven in Rot und Blau. Bindehose mit Leopardenfelldruck. Nein, die Kleidung für einen Maserati-Fahrer musste anders aussehen. Ein Gefühl, was ich nicht erklären konnte, trieb mich in das Zimmer der Tante. In einem Seitenteil des Schrankes entdeckte ich Herrenkleidung. Sie schien wie für mich gemacht. Vermutlich stammte sie von Javert. Ich wählte eine dunkelrote enge Jeanshose, eine tiefblaue Badehose als Unterwäsche, ein lindgrünes Hemd und eine helle Jacke. Dann entdeckte ich auf der Ablage auch noch eine Sonnenbrille, die wohl letztens der Musiker Terry hier vergessen hatte. Jetzt war ich perfekt. Nun waren nur noch 2 Anrufe zu erledigen. Chet hatte zwar gesagt, er würde 2 Tage frei haben, aber seine Kollegen würden mir vielleicht die Privatnummer geben, wenn ich vorgab, ihm eine echte Baseballjacke einer Chicagoer Mannschaft verkaufen zu wollen. Und der Trick klappte. Ich bekam die Nummer der Jaspers sofort und dieses Mal notierte ich sie mir auch. Dann griff ich aber mal zum Telefon und wählte die Nummer.
Jasper.
Ich würde gerne Ihren Sohn sprechen.
Der ist nicht da und der kommt spät zurück.
Ich will Ihre Worte ja nicht anzweifeln, Mr. Jasper, aber Mr. Kostner hatte mich gebeten, anzurufen.
Wenn Sie für Joe anrufen, wieso wollen Sie dann meinen Sohn sprechen?
Ja, es ist wohl meine Schuld. Ich habe die beiden gestern zufällig zusammen gesehen und falsch geschaltet. Entschuldigen Sie, Sir.
Schon gut. Was will denn der Joe?
Nichts Böses, Sir. Er wollte Sie zu einer seiner Hauspartys einladen. Und dann ging es noch um eine, sagen wir es mal britisch, es ging um eine delikate Sache.
Was will der Kerl denn noch? Er hat gesagt, wenn ich dafür sorge, dass Chet ein paar Dinge für ihn erledigt, dann sind die Schulden vergessen.
Ja, solange Chet nicht Partyboy spielen muss.
Da weiß schon nur zu genau, was ihm dann blüht.
Damit legte Mr. Jasper unvermittelt auf. Das war die 12. Folge unserer Funknovelle Auf der Suche nach Tobi. Und hergestellt haben wir dieses Werk am 9. Juni 2016. Und damit sagen wir Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.